herzlich willkommen bei Black Quadrat Episode 14. Ich bin euer heißer Daniel.
Ich bin euer cooler Lex.
Hey, spontan und total hier.
Plus, flipping. Minus und Anziehungskräfte und ja, Antimaterie und weiß. Vernichtung der ganzen Welt.
Stark auf schwach, dick auf dünn, ja auf nein.
Hässlich auf noch hässlicher.
Ekelhaft.
Sag mal, geht's dir eigentlich besser?
Mir geht's besser. Wir wollten ja gestern podcasten und ich musste dir absagen, weil irgendwie ist bei uns im Hause Gebhard Lübcke die Viren ausgebrochen und wir haben uns nicht so ganz toll gefühlt gestern. Ja, aber jetzt geht's wieder. Ich bin ein bisschen auf der Straße rumgelaufen, ein bisschen frische Luft geschnappt und jetzt bin ich wieder einigermaßen fit. So, also ich habe es quasi genau gut gemacht. Ich bin ab Wochenende pünktlich, da wo ich Freizeit habe, habe ich auf der Couch verbracht mit Unwohlsein und am Montag bin ich wieder voll frisch aufgeladen und kann wieder totale Energie reingeben. So viel zum Wochenende.
Furchtbar.
Ja. Aber ist immer ganz nett, da kann man dann, wenn man krank ist, auch mal einfach auf der Couch liegen und zocken. Mit gutem Gewissen, weil man ja nichts anderes machen kann, als außer auf der Couch liegen.
Richtig. Naja. Ist leider kein Einzelfall. Ich kenne das leider auch. Wann immer man frei hat, wird man dann krank. Ich bin ja auch immer noch verschnupft und ich bitte, das auch zu entschuldigen.
Gut. Ja, ich entschuldige es.
Das ist ja toll. Unsere drei Hörer wahrscheinlich nicht, aber die drei mag ich eh nicht. Pass auf, jetzt stelle ich uns mal kurz vor. Wie gesagt, wenn Sie gerade zugeschaltet haben, wir sind Black Quadrat. Uns gibt es auf blackquadrat.de ausgeschrieben. Uns gibt es beim gameslabor.de oder ja, ich glaube schon.
Doch.
Ja, da uns gibt es bei Xing in der Gruppe Games, Gamers und Game Developers, die uns seit Anfang an unterstützen. Vielen Dank dafür. Und auch inzwischen bei Facebook in extra Black Quadrat Gruppe, die auch einigermaßen amtlich sich langsam füllt. Finde ich schön. Und heute haben wir mal was ganz Besonderes für euch. Wir haben heute als Interviewpartner den Jan von Daedalic.
Yeah!
Seines Zeichens Erdenker von solchen grandiosen Spielen wie Edna bricht aus oder auch indirekt The Whispered World. Ist zwar jetzt nicht genau seine Erfindung, aber er hat da den kreativen Chef gegeben. Und auch jede Menge kommender Spiele, wie zum Beispiel Deponia und A New Beginning. Mhm. Also eine kreative Frontsau.
Und ja, wir langsam kommt's hier, ne? Also langsam kriegen wir echt gute Männer am Start. Nicht, dass wir jemals schlechte hatten, aber die werden ja immer besser. Ja,
doch, wir haben ab und zu nur mit uns selbst geredet und da war der
der Lex,
der Kuhn ist Quotient.
Cool und der Daniel war auch nicht so prall gewesen.
Ja, die sind ja nicht so populär auch. Ja gut, also wie gesagt, ich bin auch sehr zufrieden und wir können das Ganze auch diesmal wieder noch eine kleine Stufe weiter treiben, denn wir wachsen und wachsen. Die netten Herren und Damen von Daedalic haben uns freundlicherweise ein The Whispered World zur Verfügung gestellt, was wir an euch verlosen dürfen.
Verlosung.
Genau, und zwar machen wir das ganz einfach. Wenn ihr uns einfach einen Kommentar hinterlasst auf einen dieser vielen genannten Plattformen, wo es uns gibt, unter anderem übrigens auch iTunes, habe ich eben vergessen, einfach sagt, wie es euch gefällt, sagt uns, was euch gefällt, sagt uns, was euch nicht gefällt, vielleicht eine Idee oder eine Frage an uns, Themenvorschlag, völlig egal. Hinterlasst uns einen Kommentar in Xing bei unserer Gruppe oder auf unserer blaquadrat.de Seite, bei iTunes oder in Facebook in unserer Gruppe. Das schaue ich mir alles an und dann wird gewürfelt und einer gewinnt. Der bekommt dann direkt von Daedalic ein hübsches Paket geschickt.
Das ist auch ganz gut, dass es direkt von Daedalic kommt, weil sonst würde ich es nämlich für mich behalten.
Ja, das habe ich extra so gemacht.
Außer aufmachen, auspacken, installieren, weißt du, hier Dings, Code benutzen und so und dann billig wie eingeschweißt mit irgendwie Tesafilm zugeklebt und dann raus an die Hörer. Genau. So wäre es, wenn ich es machen würde.
Ja, deswegen das habe ich gleich versucht zu verhindern, dass das nicht in deine dreckigen Finger gerät. Deswegen wird das hier quasi hinter verschlossenen Türen weiter verschachert.
Nice one.
So, also da könnt ihr euch am Ende unserer heutigen Folge drüber freuen. Relativ langes Gespräch mit dem Jan über seine Meinung zu Adventures, zu interaktivem Storytelling und auch der Zukunft von solchen Spielen und wo kann es hingehen. Also ich habe versucht, das Ganze auf einem relativ abgespaceden Niveau zu führen und die ganzen üblichen Fragen mal wegzulassen. Es wird also quasi so ein bisschen eine möchte gern Game Designer, das bin ich, und ein richtiger Game Designer im Gespräch. gebt euch das Ganze. Wird wahrscheinlich auch wieder etwas länger werden, diese Folge, aber ihr mögt es ja, ihr braucht es ja hart.
Ja. Ja, das mit dem Gewinnspiel, auch finde ich eine coole Sache. Hoffentlich kriegen wir das öfters hin. Also läuft es quasi darauf hinaus, dass alle großen Firmen jetzt bitte alle freie Exemplare an uns schicken und wir verteilen das dann unter das Volk, geben euch total die geilen Bewertungen und sagen, dass euer Spiel eh das Beste ist.
Und
also als Herr damit.
Und
wir würfeln damit einem W100. Wir würfeln damit einem W100 aus. Ganz klassisch, wer gewinnt. Oder wobei in unserem Fall ist, reicht ein W20 wahrscheinlich.
W6. Oder
W6 vielleicht. Ja, W6. Ja. Oder W2 wäre auch gut.
So eine Münze. Münze, ja. Genau. Ja. Da ist auf der einen Seite ein Lex drauf, auf der anderen Seite so ein Sanje.
Oh, lass uns mal so eine Münze machen, ey.
Ja, eigentlich cool, reicht ja mein Kopf und mein Hinterkopf, weil ich habe ja eh dein Gesicht hinten drauf.
Du hast ja mein Gesicht hinten tätowiert, ja.
Also wenn ich mich in die Luft werfe.
Genau, wir können vielleicht auch einfach dich in die Luft werfen, ja.
Wenn ich
und
auf der
welche Seite am Boden zerplatzt, ja, irgendwie bei dem Runterkommen.
Und dann, ist dann dran. Best of Three.
Ja. Best of Three, genau, finde ich gut.
Okay, ich wollte irgendwas sagen. Ach ja, es gibt natürlich die Gerüchte, dass so Journalisten wie wir natürlich absolut bestechlich wären, dass Journalisten da vielleicht darauf reagieren, wer ihnen da so Geschenke anbietet und wer die meisten Sachen fürs Gewinnspiel schickt oder vielleicht, keine Ahnung, riesige Goodiebags, dass die dann positiv bewertet würden. Das ist eindeutig bei uns wahr.
Ja, genau.
Also schickt uns euren Shit, egal wie crap euer Game ist. Es kann so richtig, richtig schlecht sein. Wenn der eBay-Preis okay ist, dann haut es her.
Genau,
und wir sind
also vollkommen käuflich.
Wir verlosen es. Ihr hört die Anführungszeichen hoffentlich.
Ja. Schön.
Und bitte signieren für eBay.
Für eBay, genau, ja. Für und dann so Platzhalter lassen vielleicht auch noch. So in Liebe für und dann so ein, kann man dann eintragen. Naja gut,
Du, wir haben das letzte Mal vergessen,
uns ja kurz halten.
Wir haben völlig vergessen, das letzte Mal über Phobos zu reden.
Ah, wir haben gar nicht über Phobos geredet, stimmt.
Unser deswegen,
Vertrag, und das, dabei ist es ja vertraglich geregelt, dass wir mehrmals in der Folge Phobos erwähnen.
Genau, ja. Wer das jetzt nicht versteht...
Was ist denn mit Phobos? Gibt es denn was Neues über Phobos?
Pass mal auf. Wer das jetzt nicht versteht, wir haben bei der Gamescom aus Versehen Passanten interviewt und Lex dachte irgendwie in seinem Fieberwahn-Suff, dass es sich dabei um die Entwickler von Phobos, von Wolpertinger Games handelt. Und seitdem ist es leider so ein Running Gag geworden. Also Entschuldigung, die Kollegen hören auch unseren Podcast und hassen uns wahrscheinlich inzwischen, aber können trotzdem nicht weghören.
Was nicht schwer ist.
Ja, stimmt. Und das letzte Mal haben wir quasi das Wort Phobos, das vorletzte Mal, nach 130 Mal ungefähr erwähnt, bei unserer Berichterstattung vom Spieleentwicklertreff. Das fanden sie wahrscheinlich auch sehr, sehr witzig. Aber es hat geholfen. Lex.
Ja, weil denn nur durch unser Zutun, ist was passiert?
Ja, sie sind jetzt nominiert für den European Innovative Games Award. Dasselbe gute Stück, wo sehr wir beiden doch abgehangen sind letztes Jahr.
Ah ja, das ist auch nur, weil wir da abgehangen letztes Jahr. Also weil wir da abgehangen haben und so. Ja, finde ich gut, super.
Und da hatten wir
da waren wir ja auch nominiert mit Blake White, wer es nicht weiß.
Und wir haben uns kennengelernt dort.
Wir haben uns kennengelernt dort.
Ja.
Wir haben uns das erste Mal dort gesehen, richtig?
Ja,
genau. Oh, wie schwul und wie süß.
Ja, ja, danach haben wir gesoffen, als gäbe es keinen Morgen. Und den gab es auch nicht.
Ja, ach, war das herrlich. Das war wirklich schön. Und was in dieser Nacht passiert ist, ne?
Das State in Essen. Wo war das noch?
Nee, Essen,
Darmstadt.
Essen war Entwickler dort. Darmstadt, genau.
Ja, also ja, wie gesagt,
eine verhängnisvolle Nacht. Ja, cool, da haben wir uns kennengelernt. Toll, ganz schön war das.
Viel Glück, Phobos. Ich habe sie ja quasi, ich kenne die ja alle, ich fieber persönlich mit.
Yeah, es ist ziemlich cool. Ich freue mich. Also ja, hoffentlich reißen die das, weil also wenn es wirklich um European Innovative geht, also innovativ, ist es auf jeden Fall ein sehr cooles Game, ey. Das würde mich super freuen.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja schon von Anfang an gesagt, es ist hervorragend. Das heißt, es würde ja
mal wieder... Das ist ein geiles Spiel, genau. Ich habe es natürlich Zufall, ne? Du hast mir das ja irgendwie mich rangeführt, weil auch mal wieder du den Sound gemacht hast.
Nein, nein, nein.
Hä?
Nein. Na? Nein. Nein.
Nee, das ist mal wieder schlecht informiert. Und wie kamst du da nochmal? Weil du einfach auch Sounddesigner bist, hier, hör dir das doch mal an, oder was?
Ich weiß auch nicht. Diese Jungs sind aus München. Und
Ja.
die habe ich bei, Entschuldigung, meine Stimme. Die habe ich bei der Munich Gaming kennengelernt. Da hatten sie einen Stand und haben mir ihr Game gezeigt. Und das sind so die Jungs, die schon immer gesagt haben, die haben einen Sounddesigner. Also einer von denen ist ein ziemlich cleveres Bürschchen auch in Richtung Audio. Und dementsprechend sind die echt völlig wohl besetzt in der Richtung. Also ich habe ausnahmsweise mal nicht für die Musik oder Sound gemacht, aber ist ja wurscht.
Ja.
Man kennt sich und ich wünsche Ihnen da auf jeden Fall viel Glück.
Ja, toi, 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 Jungs. Rock die Scheiße fett. Vor allem ist ziemlich fett. Man ist ja dann auch nominiert mit so richtig crazy Titeln halt, ne? Mit auch großen halt. Also mit nominiert bei uns waren hier Heavenly Sword und Crisis damals und irgendwie
Ja.
Pro Evolution Soccer. Das ist super geil. Also wenn du
Das
den Sachen mit nominiert bist, das ist
und
schon.
wie fit, glaube ich.
Ja, wie fit, genau, war auch noch da mit am Start. Also echt,
Krasse.
das ist cool,
Ja,
jo. Das hat echt
das
Eier.
hat schon geschmeichelt, ja, das war schon fein. Und natürlich, weißt du noch, mit diesen weißen Tischdecken und dem eigenen
Ja,
Weinkellner.
total edel. Yeah. Wir Vollassis da mitten zwischen den ganz edlen Typen und im tollen Gepäck und
Darf ich Ihnen noch Rotwein
Vorspeisezwischengang.
nachschenken?
Ja, genau, darf ich Ihnen noch nachschenken? Ja, wie geil.
Ach, Wahnsinn.
Das
Also
war schon
da wünsche
ziemlich
ich denen
edel,
viel
ja.
Spaß, also das geile Geschichte. Egal, ich weiß, wie du es hast, über andere Leute zu reden. Deswegen kommen wir doch mal zur Kategorie Lackstage.
Yeah, Lackstage, juhu. Ich möchte auch einen Jingle für Lackstage
Du, das wollte
haben.
ich sowieso mal sagen. Soll ich mal welche
Ja.
machen?
Wäre geil.
Weil ich meine, ich mache jetzt.
Alles, was Selbstbelobigung und Anpreisung ist, stehe ich total
Ja,
drauf.
ich habe halt gedacht, wir behalten den ganzen Podcast so richtig Low Cost und Low Arbeit und so. Aber ich habe letztens drüber nachgedacht, wir können so ein paar bescheuerte Jingles machen. Ich meine, wozu haben wir denn
Yeah.
irgendwie
Wozu haben wir denn
Sounddesigner?
ein Meistertalent im Sounddesign,
Ja.
hä? Danke, Pharos. Was haben wir denn denn? Ja.
Meisterteil. Ich weiß ja nicht. Eine zweite Sache ist mir auch noch aufgefallen. Also es führt jetzt natürlich wieder sonst wohin, aber ich habe auch überlegt, ob wir uns nicht so ein Stefan Raab-mäßiges Keyboard hier hinstellen.
Haha,
Ich
cool.
habe,
Und dann
ja,
so Einspielung.
ich denke schon länger drüber nach, weil ich habe natürlich, ich mache ja auch Soundeffekte beruflich sozusagen
Ja.
und ich könnte sozusagen einfach so
So Zitate aus
arschmäßig
Games oder was raus?
alle das oder auch irgendwelche bescheuerten radiomäßigen Schrottsounds. Also wenn du die Qualität noch weiter runterfahren willst, dann könnte man so, weißt schon so, naja, weißt schon, wie halt so schlechte Radioshows immer ihre komischen
Ja, finde ich gut.
Klospülungssound. Ich könnte mir ja
Ja,
das
das
halt.
driftet natürlich schnell ins komische und alberne ab
Ja,
aus,
aber
ne? Das
komisch und
nimmt ja dann
albern.
MTV-Niveau an,
Das hat ja mit
sozusagen.
uns nichts zu tun, komisch und albern, oder?
Ja, aber gerne, mach mal,
Du
wenn du
meinst, wir haben
dafür echt
Klasse.
Zeit hast, weil ich hab's nicht.
Nee, Zeit. Oh.
Ich hab's nicht, weil, ne? Jetzt sind wir wieder Lackstage.
Lackstage!
Ja? Yeah, Lackstage.
Ihr müsst euch jetzt so ein Batman-Symbol vorstellen am Himmel.
Lackstage. Sowas würde mir gefallen, vielleicht. Gut. Also wir gehen Richtung Halbzeit, was unser Game Hard Tomorrow gerade angeht. Wir sind zwar noch nicht Richtung Halbzeit, also wir sind Richtung Halbzeit, die Hürde haben wir noch nicht, aber es geht gut vorwärts bei uns, kann ich sagen. Ich für meinen Teil, ich bin ja auch der ewige Optimist. Ich sehe, dass alles zwar stressig ist, aber machbar. Und wir sind auf einem guten Weg. Also die KI ist jetzt eigentlich die Woche, ich habe ja letzte Woche noch erzählt, dass ich da jetzt so an der KI hänge und so weiter, mich reinhänge. Und ich sag mal, wir haben was jetzt die KI im Singleplayer-Mode angeht, sind wir so weit durch. Jetzt ist natürlich immer noch nicht komplett bugfrei, aber fast. Und ja, also ich bin da guter Dinge. Die ersten Grafiken sind auch schon drin. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie beim Balancen nicht mehr nur einen komischen weißen Hintergrund mit irgendwelchen Grafikfehlern drin, sondern das sind tatsächlich die Schlucht jetzt auch schon so, die zwischen den beiden Spielern klafft, ist da schon zu sehen. Und ja, es geht gut vorwärts, kann ich sagen.
Wie ist es denn da mit eurem Dev Diary? Ich habe da was gesehen auf Facebook irgendwo.
Yeah, also unser Dev Diary, unser erstes ist jetzt an den Start gegangen. Und zwar das Dev Diary soll so ein bisschen einfach gläsern wirken. Wir zeigen so weit, wie es geht und so weit, wie es halt nötig oder auch interessant ist. So ein bisschen Einblicke bei uns jetzt in Twisted Bytes und den Jungs, mit denen wir quasi zusammenarbeiten. Und da stellt sich jeder mal so jede Woche ein bisschen vor. Es ist immer so auf 10 Minuten runtergecuttet. Und wir haben jetzt auch tatsächlich, wie du schon sagst, auf Facebook kam der Post, ist aber auch auf unserer Seite. www.twisted-bytes.de könnt ihr euch das angucken. Unter anderem aber auch bei game-tv.com. Mhm. Coole Jungs, schönen Grüße an den Zeiss übrigens mal hier. Der übrigens auch nicht wusste, ich spreche schon 2-3 Wochen mit dem, der wusste gar nicht, dass ich der Lex bin, also von ne, dem sagenumwogenen Blagquadrat. Meinte irgendwie letztens so, ich höre euren Podcast, du bist der komische Typ, der da redet, so, hm. Naja.
Ja, das aber ist, schön. Das, die Berühmtheit von unserem Podcast, die holt uns halt ein, das ist traurig, aber wahr.
Ja, ich werde auch schon angesprochen auf der Straße. Mhm. Ja, bitte, kannst du mal ein BH signieren und so weiter. Naja, und auf jeden Fall ist der jetzt halt online gegangen und wir starten mit unserer ersten Folge. Da geht es ein bisschen um Background, also die Background-Story und Symbolik, weil ja, wir haben jetzt sogar, wenn man will, eine tiefgehende Story bei Hard Tomorrow.
Hakenkreuze, gell, habe ich gehört.
Naja, nee, wir haben, weil Hakenkreuze da irgendwie in dem Dev-Teil zu sehen war, haben wir es nochmal neu aufgenommen. Was dann aber auch sehr nett vom Philipp kommentiert wird, dass es wahrscheinlich die 833. Folge ist. Also der Philipp Frauenholz kommentiert und hostet sozusagen jetzt zumindest erstmal die erste Folge.
Sag mal, und, Philipp, können wir den dann das nächste Mal dazu bitten? Ich schleiche schon seit Folge 3 oder so um ihn herum.
Ich weiß. Ich habe ihn jetzt auch angehauen. Jo, der ist dabei. Also das wird eine super Runde. Ja, freue ich mich sehr drauf. Hat auch eine sehr erotische und sexy Stimme. Die ist wirklich heiß. Ja, nee, also auf jeden Fall, da könnt ihr halt ein bisschen was über die Background-Story und wie wir auf die Symbole gekommen sind, was sehr eng verwoben ist mit der Story. Philipp ist ein super Erzähler, kann man gerne gut zuhören. Vielleicht kriegen wir den dazu, dass er quasi unser komplettes Dev Diary hostet. Müssen wir mal schauen. Und ja, da kriegt er jetzt schon mal einen ersten Eindruck, wie das dann so weitergehen wird. Nochmal, wie gesagt, auf Facebook könnt ihr das sehen. Da, wenn ihr unsere Fans seid, könnt ihr da bei uns draufklicken auf Twisted Bytes. Auf twistedbytes.de findet ihr es auch.
Wir posten und, gesagt, an unserer Blagquadrat-Gruppe auch mal den Link auf die Twisted Bytes-Gruppe, okay?
Genau, machen wir das doch. Und wenn jetzt alles glatt läuft und dass die Jungs sich neben ihrer krassen Arbeit, die sie leisten, auch noch so zeitlich gebacken kriegen, haben wir das jetzt wöchentlich am Start. Ich will da jetzt aber noch nicht zu viel versprechen. Aber es sollte wöchentlich am besten sein. Und da könnt ihr immer schön zugucken, was wir machen, was wir nicht machen. Und ja, genau, da möchte ich hier quasi mal drauf hinweisen.
Ja, was gibt's denn noch Neues aus dem Lexstage?
Ja, ich habe noch eine Sache und zwar, wir haben uns jetzt ein bisschen am Wochenende und am Freitag vorbereitet darauf. Wir haben morgen am Montag, also ich weiß nicht, ihr hört das ja immer zeitversetzt, also quasi am Montag haben wir einen Termin, vielleicht auch schon gehabt, ich weiß es nicht, das hängt darauf mit zusammen, wann ihr den Podcast hört, haben wir einen Termin bei einem Förderer hier aus dem Land. Ich sage jetzt einfach mal nicht, wer es ist, aus 2 Gründen, weil das Ganze noch nicht unter Dach und Fach ist quasi und weil wir die Fördergelder haben wollen und sonst kein anderer. Deswegen wäre ich ja schön doof, wenn ich hier sage, ne, und so. Egal. Jo, und da treffen wir uns morgen und dann machen wir eine kleine Präsentation, was unsere Firma Twisted Bytes angeht, was das aktuelle Projekt Hard Tomorrow macht und was unsere Zukunftspläne mit Blake White sind und ja, den anderen Projekten, die dann noch so in den Hirnen zumindest schon existieren. Ach, da könnte ich auch gerade noch mal ein bisschen ausschweifen. Ich habe ein bisschen gekotzt, was die ja, Zukunft. Gestern, gell? Gestern. Ja, gestern habe ich auch gekotzt. Gestern habe ich dann real gekotzt. Nein, und zwar, was Blake White und Zukunft angeht und so weiter. Und zwar bin ich im Internet auf was hingewiesen worden von den Machern von Zeit. Zeitquadrat übrigens, hier nochmal nett gegrüßt und danke für den Link. Und zwar ist es so, dass da ein Spiel jetzt im Netz kursiert, ja, ein Prototyp von einem Spiel, dessen Namen ich hier nicht nennen will, aber da gibt es ein Video dazu und die machen ungefähr eigentlich dasselbe wie Blake White, nur natürlich ein Uncool, ja. Und irgendwie haben die halt nicht nur 2 Farben, hey, die haben sogar 3, ja, oder glaube ich 4. Und du kannst dann da halt auch so zwischen den Farbebenen umschalten und dadurch erscheinen und verschwinden Objekte und so weiter und so fort. Also das hat man alles, glaube ich, irgendwo schon mal gehört, Blake White. Und sieht halt ziemlich crappy aus, sage ich mal. Aber gerade in dem Video sind auch einfach so ein paar Spielelemente drin oder Quests, die halt so einfach 1:1 auch von BW hätten stammen können, also Blake White. Und da habe ich einen ganz schönen Hasskeks geschoben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wieso denn? Das ehrt doch.
Ja, das ehrt, aber das ist dann von so komischen Chinesen oder Japanern auch noch irgendwie gemacht. Da stelle ich ja mir so vor.
Halt
so
dann, die sagen halt dann, das ist ein Blake-White-Klon. Das ist halt so ein Blake-White-Klon.
Ach, nee, ich kotze da ein bisschen Steine drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber na gut, unser Spiel ist trotzdem das Bessere und unser Spiel wird trotzdem wahrscheinlich früher rauskommen und generell besser sein.
Ach, ich finde es also schön, dass du dir trotz aller Schwierigkeiten immer deine Bescheidenheit bewahrst. Und das
ja, klar.
Das macht dich sympathisch.
Ja, so da hätte ich mich dann da auch nochmal ausgekotzt halt.
Ja, armer Mensch, von allen Seiten.
Ja, von allen Seiten. Ja, jetzt hätte ich mich erstmal ein bisschen ausgekotzt und ausgelabert. Jetzt habe ich auch viel gelabert. Ich spiele mal den Ball zum hübschen Daniel Faros zurück.
Was ich? Achso. Ich, meine Stimmung war ja
auch... Oder hast du denn noch Fragen, mein Schatz?
Ach, Quatsch, das ist doch kein Scheiß. Weißt du, wie lange können die Leute denn dir zuhören? Bei deiner Promo-Veranstaltung für deine eigene Firma? Nein, Schmarrn.
Vielleicht auch nach Lackstage dann immer kurz, ey, so einen kurzen lauten Piepston, damit die Leute aus dem Koma oder Einschlafen erwachen. So, ey, jetzt wird's wieder interessant.
Nee, das ist die Outro vom Podcast. Das, wo die aus dem Koma erwachen.
Ich möchte mich übrigens auch hier nochmal kurz beschweren, bevor ich dir das Wort erteile, mein Schatz. Wir hatten die letzten zwei Folgen rausgeschnittenen Szenen, keine Outtakes.
Ich weiß, aber wir hatten keine. Es war alles so gut.
Da möchte ich mich hiermit entschuldigen dafür, dass wir keine hatten, denn demnächst wird unser Programm wieder schlechter und wir werden wieder schlechter, dann können wir auch Sachen rausschneiden.
Guck mal, beim Spieleentwicklertreff, da haben wir fünf Minuten gemeinsam geredet. Was soll ich denn da Outtakes rausschneiden?
Ja, das auch wieder wahr.
Und beim letzten Mal, das war echt ziemlich straff und gut. Ausnahmsweise. Ich weiß nicht, was los war. Und deswegen, woher nehmen, wenn es nicht gibt? Egal. Ich habe mich heute den ganzen Tag mit meinem Rechner rumgeärgert und ein bisschen Sachen geübt für eine Aufführung, von der ich heute noch nicht sprechen darf, aber das kommt später mal. Und dann hat mir dann doch wieder den Tag versüßt, dass mein persönlicher Held, der Yahtzee von Zero Punctuation, mein großes Idol, ein sehr von mir geschätzter Kritiker und eigentlich Games-Humorist, möchte ich sagen, und auch quasi ein bisschen Fellow Game Designer, ein bisschen irgendwo. Der hat jetzt anscheinend einen Buchdeal abgeräumt, wird auch Zeit. Der Mann ist ja quasi ziemlich berühmt. Hat ja quasi auch eine Fernsehsendung gerade über Games, die gerade am Anlaufen ist. So mit einem Pilot gibt es schon zu sehen. Das Ding heißt Game Damage. Könnt ihr überall in Google suchen. Sieht inzwischen ziemlich geil aus. Der alte Trailer war ziemlich crappy. Und das zwar ist Game Damage zusammen mit dem Jack und dem Matt vom Australian Gamer Podcast, den ich jede Woche höre. Auf jeden Fall, Yahtzee hat jetzt einen Buchdeal. Der schreibt jetzt einen Fantasy-Roman. Und zwar einen Fantasy-Roman über ein Massive-Multiplayer-Rollenspiel World of Warcraft-mäßig. Also so ein Terry Pratchett-Style.
Kann ich mir noch nichts vorstellen? Aha, okay, jetzt gehen wir weiter.
Das Cover sieht so nach Terry Pratchett aus.
Ja.
Das heißt irgendwie Mock World oder so. Und ist, keine Ahnung, ganz abgefahrene Story. Irgendwas mit so einem komischen Helden, der dann von den Untoten aufersteht und so. Ist halt quasi eine Fantasy-Story mit Computer-Hintergrund sozusagen. Also quasi.
Und das Ganze aber auch witzig gehalten oder was? Oder schon ernst meinend?
Ich glaube, witzig gehalten. Ich habe seine zwei anderen Bücher gelesen, die er auf seiner eigenen Homepage komplett zum Download hingestellt hat. Und so quasi vor der Zeit, wo er irgendwie berühmt war. Sehr lustig, sehr geil. Der Typ ist ja, wie gesagt, wer Zero Punctuation nicht kennt und sich für Games interessiert.
Ja, also das kann ja nur gut werden eigentlich dann.
Zero Punctuation müsst ihr euch mal angucken. Einfach googeln Zero und Punctuation, so wie Satzzeichen, Setzung sozusagen.
Punktuation?
Ja, genau. Einfach
mal. Erkennt sie nicht, die Punktuation?
Müsst ihr euch angucken und wie gesagt, habe ich mich tierisch gefreut. Da wird es ein heißes Buch geben. Das Cover schaut schon richtig wichtig und teuer aus.
Aber wenn ihr wenn ihr jetzt noch nicht Zero Punctuation gesehen habt, dann frage ich mich, wie seid ihr auf uns gekommen? Total albern. Also ihr könnt ja nicht, dann müsst ihr ja schon im Netz ein bisschen aktiv gewesen sein. Und wer das noch nicht kennt, ist echt hinterher.
Ja.
Ja, nur mal so, weißt du, was ich meine? Wer Bla-Quadrat hört, hat doch sicherlich schon mal, aber egal, whatever.
Du weißt
ich strecke wieder, ich ziehe wieder nur die Länge des Podcasts unnötig in die Länge.
Ja. Ja. Vor allen Dingen, der Yatzy hat 4 Millionen Zuschauer in der Woche. Das ist eine ziemlich kranke Zahl, die musst du erstmal erreichen mit irgendwas.
Yo, Hasi, dann, damit wir mal ein bisschen in die Pötte kommen hier, kommen wir zur Abschlusskategorie, sprich, was zocken wir gerade aktuell? Und ich zocke gerade aktuell, jetzt wirklich auch ganz brandheiß, am Freitag angefangen. Ich habe das total aus dem Kopf verloren, das Spiel. Also ich habe mich ja irgendwie auf Uncharted und Brutal Legend irgendwie total fixiert gehabt die letzten Wochen und habe total vergessen, das zu verfolgen. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, als ich gehört habe, dass am Donnerstag letzte Woche Dragon Age Origins erschienen ist. Juhu! Yeah! Und das hab ich, da habe ich mich eigentlich supermäßig drauf gefreut, weil, wer es nicht weiß, ist von BioWare. Und wer da nicht mit BioWare nichts anfangen kann, ist ein Kacknoob, weil die haben Knights of the Old Republic gemacht, die haben Mass Effect gemacht, arbeiten jetzt an Mass Effect 2. Und alles, was irgendwie an aus dem Hause BioWare kommt, ist in der Regel eigentlich ein ziemlich fettes Spiel und definitiv anguckenswert.
Richtig.
Und so auch Dragon Age Origins. Ist wirklich, wirklich gut geworden. Dazu habe ich jetzt ein bisschen was mehr zu erzählen. Ich versuche es trotzdem kompakt und inkompetent zu verpacken.
Nicht zu viel spoilern, bitte.
Nee, ich versuche nichts zu spoilern. Ich sage nur, dass das Spiel mir persönlich sogar besser gefallen hat, als ich es erwartet habe. Ja? Ich muss dazu sagen, ich spiele es auf Deutsch. Ja? Was, also Rollenspiele spiele ich generell eigentlich auch lieber auf Deutsch, weil dann, ne, wenn viel Text und so, möchte ich auch wirklich die Story auch komplett und ohne große Anstrengungen verstehen. Und das ist so super synchronisiert, das ist wirklich traumhaft. Ich habe dazu jetzt keine finalen Reviews gelesen, weil ich das mir natürlich erstmal erspare. Ich weiß nicht, was die Masse so sagt oder was die Medien so sagen, aber das ist eine super Synchro. Die
Medien überschlagen
Hörbuch.
Sich.
Ja.
Also okay. Mit GameStar 92% Bewertung.
4Players habe ich auch kurz ins Fazit geguckt, 90%. Bei 4Players 90% zu bekommen, da muss das auch schon reißen halt, ne? Also. Und ja, also super gute deutsche Synchro, wirklich hörspielartig schon. Ja, also ganz, ganz gut gemacht. Absolut nicht japanisch. Muss ich jetzt auch mal sagen, da habe ich mal wieder gemerkt, wie sehr ich eigentlich das Japanische nicht mehr sehen kann in Rollenspielen. Ist absolut westlich. Eine schöne, schmutzige, dreckige Welt. Interessante Story. Kampfsystem sehr tief. Also du kannst da ziemlich tief reingehen. Du kannst sogar ein bisschen KI-Programmierung machen, ja, wenn ich das mal so kurz tagesaktuell erzählen kann. Und zwar, du hast ja Gruppenmitglieder und kannst den Wenn-Dann-Befehle geben. Und zwar so in Kette auch hintereinander. Ne? Also zum Beispiel, wenn mehr als 2 Gegner um dich rum, benutze Einschüchterung. Ja? Oder wenn deine Energie weniger als 30, 50, was weiß ich, 70%, dann nimm den Heiltrank. Oder das funktioniert aber auch auf alles. Also wenn irgendeiner aus der Gruppe 30%, dann benutzt der Heiler quasi den Heilzauber auf ihn. Das ist also echt super tief und taktisch dann, wenn du das so spielen möchtest. Und ganz toll, großartige Story. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Spielzeit es hat. Ich bin jetzt schon bei der 10. Stunde und habe das Gefühl, dass ich eigentlich gerade erst angefangen habe. Tutorial ist jetzt auch dann schon vorbeigegangen, wenn du. Ach, ich will da gar nicht zu viel spoilern, aber das ist voll für mich noch mehr Überraschungshit gewesen, halt, als ich erwartet hatte. Also es ist wirklich richtig, richtig gutes Spiel. Es ist fast, kann ich das behaupten, fast mein Lieblingsrollenspiel auf der Xbox 360. Ah, das kann ich erst sagen, wenn ich es durchgespielt habe.
Ja, da kannst du dir noch Zeit lassen.
Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, ich habe noch viel Zeit.
Apropos Zeit, so, ich habe nicht mehr viel Zeit.
Bitte?
Ich habe nicht mehr viel Zeit.
Du hast nicht mehr viel Zeit. Dann möchte ich noch ganz kurz loswerden, weil es sehr sexy ist. Ich komme heute nach Hause und Jana, meine Verlobte, sitzt auf der Couch und zockt das Spiel auch. Hat sich einen eigenen Char angefangen und so. Halt, dann zockt das auch, was ich very attractive fand.
Sehr gut. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe Forza 3 angespielt, weil ich spiele ja immer diese Rennspiele an mit meinem Sohn.
Ich nicht.
Und ich habe viel Gutes drüber gehört. Es ist so grandios und so viel und so ultra und so. Ich habe selten sowas Bescheuertes erlebt. Ich habe also eine furchtbare Atmosphäre, wenn du es startest. Das ist alles einfach weiß. Ganz grell weiß, sodass mir die Augen wehtun am Fernseher, an der Xbox. Und die Menü-Buttons sind hellgrau auf weiß. Furchtbar. Du siehst nur so die Autos, so, die suchst du das Auto aus. Du musst überall ungefähr einmal zu viel drücken. Also immer so nochmal drücken. Warum drücke ich da so oft? Dann lädt es ewig lang und die Strecke ist langweilig. Es passiert überhaupt nichts. Ja, ich kann zurückspulen, wie schon vorher bei Dirt 2, was grandios ist. Oder auch schon bei Race Driver Grid. Das sagt irgendwie keiner. Jeder sagt, boah, wie cool, ich kann zurückspulen. Aber irgendwie ist auch nichts Neues. Und es passiert überhaupt nichts. Ein ganz normales, langweiliges, trockenes Rennspiel. Ich habe nur die Demo gespielt. Es soll sehr viele Fahrzeuge geben. Es gibt einen Markt, wo du deine eigenen Lackierungen anfertigen kannst und übers Internet verkaufen, tatsächlich an andere Spieler und so. Sehr viel passiert da so. Aber die Demo ist so crap. Das ist unglaublich. Also, ich meine, Demo zeigt ja alles. Eine Demo musst du mich catchen.
Oder sollte alles
Ja,
zeigen, ja.
das ist eine Strecke. Das ist wahrscheinlich eine reale Strecke. Die ist furchtbar langweilig. Also, sieht ganz nett aus. Lange nicht so gut wie Dirt 2. Und es passiert überhaupt nichts. Es sind keine getriggerten Events oder so. Du fährst einfach im Kreis. Fast ohne Musik. Das ganze Menü hat eigentlich fast keine Musik. Sieht furchtbar aus. Man kann gar nicht hingucken. So hässlich grell ist es. Und sogar wenn ich es beenden will, muss ich sagen, Rennen beenden. Und dann muss ich sagen, weiter. Einfach,
Wegrennen,
bitte
ja.
mach das Ding. Weil der Knopf, den ich nach Rennen beenden drücke, heißt, glaube ich, fortsetzen. Das finde ich sehr gut. Das wäre sehr
Oh,
lustig.
cool. Gefangen in der
Und
Schleife.
schon, wenn ich die Demo beenden will, dann hält er mich dann noch 20 Sekunden auf seinem Werbeschirm fest, wo er mir zeigt, was.
Ah, okay.
Wirklich, so, keine Ahnung. Das ist immer das.
Aber wenn jetzt die Entwickler oder der Publisher hinkommt und uns ein Forza 3 zur Verfügung stellen würde, das wir verlosen können, dann würde unsere Meinung komplett anders
Das ist
aussehen.
bestimmt ein ganz
Dann wäre
tolles
das ein
Spiel.
richtig geiles Spiel.
Also es ist bestimmt ganz gut. Also nur, wie gesagt, ich finde es halt so witzig, dass wenn du erst den Hype hörst, wie toll es ist, und dann guckst es dir an, kann es sein, dass du halt voll aufs Maul fällst. Weil du musst mir mal einfach, musst du nicht, aber wenn du dir die Demo runterlegst von The Dirt 2, habe ich dir schon mal gesagt, was für ein
Ja.
Spektakel das ist, das Spiel allein zu starten. Oder auch Race Driver Grid, was mehr so eine launchige Ambient-Stimmung hat mit so einer geilen Musik und so ganz schön aufgemachtes Menü. Hat es halt gar nichts. Das ist ein weißer Schirm mit einem Auto und einem hellgrauen Button auf weiß, den du kaum siehst, winzig klein. Und dann machst du halt Left, Right, könntest du dir halt so dein Auto aussuchen auf diesem total nackten, tonlosen Schrottschirm. Weißt du, was ich meine? So richtig schlechter geht's nicht.
Also du meinst, das Spiel kommt erst eher so dahin
Ja,
geforzert.
sehr gut.
Ja.
Ja, wie gesagt, hätte ich kein Review gehört von jemandem, der mir gesagt hat, man kann sich ewig in diesem Spiel aufhalten und du kannst, glaube ich, irgendwelche LKWs auch fahren da drin oder so. Kann sein, Entschuldigung, wenn ich es jetzt falsch sage, aber du kannst ganz, ganz irre Fahrzeuge fahren. Da siehst du nichts von der Demo. Keine Andeutung. Macht doch keinen Spaß.
Das ist wohl kein Forza-eigbares
Oh,
Rennspiel.
yeah. Ja, das Coole ist halt,
Ja.
mein Sohn, also ich habe ja diesen dreieinhalbjährigen Sohn, der gerne so Autorennspiele spielt, hat mittendrin gemeint, er will das andere Spiel spielen. So nach einer halben Runde.
Okay,
Das
sehr
war
gut.
das beste Review.
Du meinst also nicht, dass es eine Forza-Endsetzung geben würde? Na gut, so.
Ich krieg irgendwie Zahnweh bei diesem Podcast.
Ja.
So, jetzt viel Spaß mit unserem intelligenten und sich gewählt ausdrückenden Interviewpartner Jan von Daedalic. Wie gesagt, kreativer Kopf bei Daedalic und die hauen ja eimerweise top mit Preisen garnierte Adventures raus. Ich hoffe, das geht auch immer so weiter. Und der Mann hat
Bitte,
einige.
bitte, ich liebe die Spiele.
Ja.
Also als weiter neue
Ja,
Games, ja.
der hat auch wirklich. Jan ist jemand, das wisst ihr vielleicht nicht, ich sag's an dieser Stelle. Edna bricht aus, war ja seine Diplomarbeit. Das heißt, es ist inklusive dem, was man da sieht, komplett sein Baby. Also wenn du Edna bricht aus irgendwie gut findest oder denkst, ey, das hat diese ganzen Preise irgendwie verdient, das kommt direkt aus dem Jahren. Also das ist wirklich, das gab es, bevor irgendjemand sich überlegt hat, das bringen wir raus sozusagen. Das heißt, wenn ihr das cool findet, hört euch an, was der Kerl zu sagen hat. Ein Checker, was zum Beispiel Computerspiele als Kunstform angeht oder der die Computerspiele sehr weit treiben will auf ein sehr hohes, anspruchsvolles Niveau. Das hat mich interessiert und hört es euch doch mal an. Wir sagen
Juhu,
schon mal
super.
Tschüss.
Ich bin raus.
Ja.
Genau, ich bin raus. Du machst das Interview, hast das Interview alleine gemacht. Dann verabscheue ich mich hier an dieser Stelle.
Ich dich auch.
Danke fürs Zuhören. Wenn das euch gefallen hat, empfehlt es bitte euren Freunden weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, empfehlt es bitte euren Feinden weiter.
Genau. Und hinterlasst uns bitte einen Kommentar mit euren Schändungen und Verschmähungen und dann habt ihr die Chance, The Whispered World zu gewinnen.
Da, 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 da. Viel Spaß beim Interview. Danke, Daniel.
So, jetzt habe ich hier bei mir zu Gast den Jan von Daedalic. Hallo Jan.
Ja, hallo Daniel, grüß dich.
Hi, freue mich sehr, dass du da bist. Daedalic ist ja eine eher etwas jüngere Firma, die in letzter Zeit vor allem mit zwei großen Adventure-Krachern auf sich aufmerksam machen konnte. Das war erstmal das überragende Edna bricht aus. So eine Art Überraschungserfolg, möchte man sagen. Und jetzt fast noch ein bisschen übertroffen durch The Whispered World. Glorreiche Dinge, die da aus eurer Richtung kommen. Ging ja jetzt für dich persönlich, würde ich jetzt mal fast sagen, so ein bisschen die ganze Geschichte los mit Edna bricht aus, was ja auch sozusagen deine Diplomarbeit war, gell?
Ja, ist richtig.
Genau. Und der Lex hat mir hier eine Frage geschickt, damit kann ich sehr gut anfangen. Er hat, Originalzitat gesagt, was für Drogen muss man nehmen, um so eine Geschichte zu fabrizieren?
Auf so eine Frage ist natürlich immer besonders schwierig zu antworten, weil man irgendwie seine Tricks nicht aufdecken will. Aber bei Edna war es ja so, dass das von am Beginn des Projekts einfach gar kein kommerzielles Projekt war und ich einfach mich austoben konnte und einfach alles machen konnte, wozu ich so richtig Lust hatte. Und dass das jetzt so mit unseren kommenden Projekten genauso weitergeht, dass ich da halt nie auf jemanden Rücksicht nehmen musste, sage ich mal, was die Story anbetrifft, das ist halt ein reiner Glücksfall. Normalerweise startet man halt in irgendeinem direkten Auftragsverhältnis, sage ich mal, und muss sich dann schon einigermaßen den Wünschen des Kunden oder des Auftraggebers eben unterordnen. Und das hatte ich halt bei Edna nicht. Und irgendwie durch die Geschichte, dass eben Edna von Natur aus eben irgendwie ein bisschen mehr independent war und wir jetzt darüber hinaus eben mit unserer Firma so auch so eine Art kleinen Independent-Status haben, weil wir eben auch unsere zum großen Teil auch immer unser eigener Publisher sind. Also wir brauchen natürlich auch Partner im Bereich Publishing, aber machen eben auch viel vom Publishing eben selber hier intern. Muss ich da halt nie so ein wirkliches Blatt vor den Mund nehmen. Und das heißt, da kann ich mich auch austoben. Und ich glaube, eine von den Drogen, neben Kaffee natürlich, ist Schlaflosigkeit. Das beflügelt einen. Wenn man irgendwie ich erinnere mich da gerade bei der Produktion von Edna an mehrere Szenen, wo ich halt um 3 Uhr nachts einfach, ich war eigentlich gerade am Texte schreiben, und zwar die Reaktion, die halt nicht funktionieren. Eine der Besonderheiten bei Edna ist ja, dass halt wirklich alles abgefangen ist. Also dass sie an jeder Interaktionsmöglichkeit, die der Spieler im gesamten Spiel hat, halt vor Ort war, sage ich mal, und halt bewusst entschieden habe, was mache ich denn da jetzt? Also wirklich darauf reagiert habe, was der Spieler da an der Stelle probiert und mich halt auch reinversetzt habe, so was versucht der Spieler denn da gerade auszuprobieren. Und dann eben entweder das beliefert habe, indem ich das einfach habe funktionieren lassen, oder aber mit seiner Erwartung gebrochen habe. Und wenn ich dann halt um 3 Uhr nachts plötzlich bei irgendeiner total sinnlosen Aktion gelandet bin und mir halt irgendwas eingefallen ist, was überhaupt nicht in die Situation passt, so zum Beispiel, wenn Edna anfängt, mit Mülleimern zu sprechen, und ich dann einfach gerade fasziniert von der Idee war, ja, warum antwortet der Mülleimer denn nicht plötzlich mal, und da könnte doch auch irgendwie ein Oscar aus der Mülltonne kommen, und dann habe ich halt kurz gelacht, so etwa 10 Minuten, und dann habe ich angefangen, nochmal einen Oscar zu zeichnen.
Kurz
und zu
gelacht, ja.
wie er halt aus der Mülltonne kommt, ja, um 3 Uhr nachts.
Ich sehe schon, ja.
So die
ja, aber das könnte jetzt ja im Umkehrschluss heißen, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass in so einer normalen Situation, wo man sozusagen designed by committee, sagt man immer so gern, wo 100 Leute und irgendwelche Marketingleute noch ihre Nase reinstecken, dass da viele Ideen einfach getötet werden, weil sie zu riskant sind, zu neu, zu seltsam, zu gewagt. Meinst du, dass uns das heutzutage oft viele schöne Ideen verwehrt?
Ich glaube, es ist mehr die Angst davor, dass halt irgendwelche Leute was sagen könnten oder Anstoß nehmen könnten oder ja, oder auch einfach mal die Angst davor, so eine Idee von einem zu verteidigen. Aber ich habe da einen ganz einfachen Trick. Ich mache einfach so viel, dass sich das kein Producer jemals alles durchhört, was ich schreibe. Und dann bin ich auch auf der sicheren Seite.
Also sehr gut. Ja, ich habe ja auch mal Eindruck, gehört, ich habe ja auch mal gehört, dass die Leute gerne dann so Neuerungen irgendwo verstecken und heimlich irgendwie mittransportieren. So. Auf den ersten Blick sieht es ja eigentlich ganz normal aus und wenn man genauer hinguckt, sind da ganz viele seltsame Sachen drin. Das ist, glaube ich, aus der Not geboren über die letzten Jahre, wo Leute eigentlich nur Auftragsarbeit für irgendwas gemacht haben oder so. Siehe Easter Eggs.
Das kann sehr gut sein, aber wie gesagt, ich betrachte immer mein ganzes Spiel irgendwie als Easter Egg und sehr gut. Dann stecke ich
Dann tun wir das einfach bei FIFA dazu, so als Easter Egg. Wenn man irgendwo hinklickt, dann
kann man Edna spielen, ja, warum genau. Nicht?
Meinst du, heutzutage wird ein bisschen die gute Idee unterschätzt? So die clevere Idee, wo wir gerade davon gesprochen haben, dass die vielleicht erwirkt werden, weil die Leute auch gern mal als allererstes die Screenshots bewerten, ohne jemals auch nur eine Ahnung zu haben, was die Story geht. Und dann heißt es, ach, die Grafik ist nicht zeitgemäß und ach, die, keine Ahnung was. Dass die Leute irgendwie so ein bisschen zu sehr mit ihrem Geld auch die 20. Fortsetzung von irgendeinem ganz stupiden Spiel, was immer gleich ist, belohnen?
Ja, da muss man natürlich trennen. Also das ist ja auf der einen Seite der Kunde und ich denke mal, dass da halt irgendwie der Wunsch nach intelligenten, also nach neuen Ideen oder nach Ideen erstmal überhaupt schon absolut vorhanden ist und das halt nach und nach jetzt irgendwie gelernt wird, auch darauf zu hören. Zumindest bei den großen Firmen in der Branche. Aber ich denke tatsächlich in der Tat, dass es so ist, dass viele Publisher das Problem haben, dass sie halt irgendwie versuchen, so eine Art Risikoeinschätzung zu machen vom Projekt. Und alles, was neu ist, ist erstmal einfach ein größeres Risiko, ganz von Natur aus. Mhm. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich sich bei Publisher besuchen, wenn wir halt eine neue Idee vorgestellt haben, dass auf die Story überhaupt nicht gehört wurde. Das hat die halt tatsächlich eher gelangweilt, wenn ich angefangen habe zu erzählen, worum geht es überhaupt in der Geschichte und was überhaupt das, was charmant ist an der ganzen Sache. Und wenn man dann halt keine bahnbrechenden Grafiken oder schon reißerische Trailer vorproduziert hat oder so, dann dann wird man eigentlich schon so aus der Tür rausgegähnt, auch wenn das Spiel noch so viel Potenzial hat. Und ich glaube, da fehlen einfach so vielleicht tatsächlich die Leute, die genau da drauf gucken und die genau das bewerten, oftmals. Aber ich bin eigentlich auch optimistisch, dass sich das in Zukunft ändern könnte, weil eben jetzt so der gerade wieder so eine Phase ist, wo halt gar nicht mehr so viel im Bereich Technik passiert. Also wo gar nicht mehr so viel neue technische Errungenschaften am Computer passieren. Also man kann halt fast alles machen mit den heutigen Rechnern, fast jede Geschichte erzählen und umsetzen. Und umso wichtiger wird es eben, dass man was Originelles hat. Und das kann dann eben meistens nur noch auf dem inhaltlichen Level passieren. Ja, und da habe ich schon die Hoffnung, dass da ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Allerdings so richtig erfahrbar ist es im Augenblick für uns noch nicht gewesen. Also höchstens, wenn man sich mal irgendwie die neuen Blockbuster-Spiele, die dann irgendwie über den Ozean rüber geschippert kommen, anguckt, dann sieht man schon, dass halt irgendwie die Alleinstellungsmerkmale häufig im Bereich der Idee oder der Story sind oder dadurch, dass es halt tatsächlich ein schönes, einfühlsames Storytelling gibt, das dem Ganzen zugrunde legt. Bei unseren Publishern, die wir hier so anlaufen, merkt man allerdings dann doch häufig, dass da eben noch nicht so sehr drauf geguckt wird auf die Idee. Und das ist natürlich ja schon einer der Gründe, warum eben solche Spiele auch ja, nicht ausreichend unterstützt werden und ja, warum wir so viele Plagiate haben oder eben auch Spiele, die halt mit einem Minimum an erzählerischer Innovation auskommen und eigentlich immer dieselbe Geschichte auf andere Weise mit anderen Grafiken wiedererzählen.
Ja, witzig, du hast quasi ein bisschen meine nächste Frage vorhergesehen. Das finde ich sehr schön. Also wir sind da ziemlich auf einem Nenner. Und ich sehe das ja so, wir haben ja auch schon mal bei der GDC ein bisschen drüber gesprochen, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Das Games-Genre guckt ja ganz gerne mal links und rechts. Ich so zum Beispiel Richtung Film. Und oftmals wird ja Film komischerweise, auch wenn es jetzt vielleicht vom Erfolg her schon Games und Kino oft auf einer Wellenlänge sind, sozusagen auf einer Höhe, da wird ja oft der Film sozusagen als besser angesehen, weil wir haben im Film zum Beispiel laute und leise Filme, ganz intime Filmchen, aber riesige Hollywood-Schinken. Und im Games-Sektor, da gibt es ja oft nur ein kleines Tortenstück vom Filmgenre, was immer wieder neu aufgekaut wird. Nur ganz selten mal traut sich jemand mal so ein bisschen rüber zu greifen und sich mal zu bedienen aus einem anderen Filmgenre. Hast du eine Idee, wie können wir denn in den nächsten Jahren das ändern? Wie können wir denn über uns hinauswachsen, dass man auch mehr ernst genommen wird als Genre?
Ja, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, das ich, glaube ich, ganze Abende erzählen könnte.
Dann schieß mal los.
Es gibt da so eine gewisse Schwierigkeit, dadurch, dass das Spiel halt interaktiv ist. Es ist meistens so, dass oder es ist in der Regel so, dass ja, dass es ein definiertes Ziel geben muss und ja, dass der Spieler halt einen messbaren Erfolg hat, während er spielt. Also bei Sportspielen ist es halt klar, ne, da ist das Ergebnis, wenn du irgendwie ein Autorennspiel spielst, dann willst du als Erster über die Ziellinie kommen, das ist dann das erklärte Ziel.
Ist alles in Zahlen messbar, ja.
Genau, und wenn du eine Story spielst, dann willst du halt an den Endpunkt kommen, aber das setzt eben voraus, dass es sich um eine Geschichte handelt, die halt irgendwie ein Ziel vordefiniert hat, und das bedeutet, dass es halt, dass sich gewisse Arten von Geschichten halt stärker anbieten als andere. Also ein Abenteuerfilm, wo es immer irgendwie um eine Reise geht, um einen Quest irgendwie, der erfüllt werden muss, bietet sich halt an, um als Spiel umgesetzt zu werden, weil du eben dort so diese, ja, diese Missionshaftigkeit eigentlich von der Geschichte schon am Anfang hast. Deswegen haben wir halt sehr viele Action-Adventures, die im Prinzip aufgebaut sind wie ein Indiana Jones Film, und deswegen haben wir sehr wenige Spiele, beziehungsweise gibt es überhaupt kein einziges Spiel, das aufgebaut ist wie ein Film wie American Beauty oder so, wo es episodenhaft einfach nur dahin plänkelt und eigentlich die Charaktere da drin einfach nur mit der Situation fertig werden müssen, aber gar nicht selbst aktiv halt, sag ich mal, ein Ziel verfolgen, sondern eigentlich so mehr oder weniger von den Ereignissen hin und her gespült werden und ihren Gefühlen.
Meinst du, das ist jetzt, also viele Leute sagen ja, das Filmgenre ist einfach 50 Jahre mindestens mal älter als das Spielegenre. Ich finde, das ist eine ziemlich lahme Ausrede. Ich würde jetzt zum Beispiel eher vermuten, dass der ganze Gedanke an eine Geschichte viel zu spät in den Köpfen von den Leuten erscheint. Ich glaube, die denken in Mechanik zu sehr. Also zum Beispiel, ich will das klassische Spielgefühl, was ich hatte, als ich Doppelpunkt spielte. Also als ich zum Beispiel Quake spielte. Also, ich will so ein Quake-Ding. Ich will, dass da irgendwas ist, das schießt auf was anderes. Jetzt setzt mir hier was ein, Platzhalter. Weil wenn du sagst, ich mache so eine erwachsene Situation, ich mache vielleicht so einen etwas schwierigen, dramatischen Film oder so, der jetzt nicht so viel Action hat, aber total mitreißend ist, da musst du erstmal die Mechanik finden, um das einem sehr einfach gestrickten, zum Beispiel jetzt Game Designer, ich will niemanden beleidigen, aber um es einem einfach gestrickten Game Designer zu erklären, wie mache ich daraus jetzt irgendwas, wo ich klicken kann und freue mich dann an dem Spiel.
Naja, Also Spiel ist ja nun mal einfach nicht gleich Spiel. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Spielen und bei weitem nicht alle sind wirklich erzählerisch. Da ist halt diese Einteilung in Genres erstmal sowohl Segen als auch Fluch. Ja? Der Film, der muss sich halt nicht darüber Gedanken machen, was für ein Format habe ich, ne? Auf welchem Material drehe ich oder natürlich so eingeschränkt, aber das sind dann halt nur noch Designentscheidungen, so wie wird der Look, aber es ist halt keine, es muss nicht mehr entschieden werden darüber, ja, über Bildsprache oder über Einstellungen und so weiter. Ne, das ist schön, wenn mal jemand was Neues dazu erfindet, aber tatsächlich ist halt die Sprache des Films eine einheitliche. Bei Spielen ist es eben nicht der Fall. Da gibt es halt noch die unterschiedlichsten Ausprägungen und die unterschiedlichsten Richtungen und der ganze Aspekt der Interaktivität gibt dem eine vollkommen neue Dimension und wir bewegen uns auf einem riesigen Feld und der Film profitiert ja davon, dass die gesamte Schnitttechnik, die gesamte Mise-en-Scène, also wie ein Bild aufgebaut ist oder komponiert wird, damit der Betrachter, der Zuschauer es lesen kann, das muss nicht für jeden Film neu erfunden werden. Braucht es auch gar nicht. Da, innerhalb dieser Regeln werden die Geschichten erzählt. Sogar die Struktur der meisten Filme ist ähnlich. Und wenn jemand die erbricht, also ne, es gibt halt immer irgendwie einen ersten Wendepunkt nach einer Exposition, dann kommt halt irgendwie der Hauptteil, dann kommt ein zweiter Wendepunkt und dann kommen wir halt irgendwann zum Showdown. Und das deckt sich so bei 90% aller Filme und wenn irgendjemand dieses Prinzip bricht, das halt jeder ausgebildete Regisseur irgendwann mal gelernt hat, dann passiert das sehr bewusst und halt um es zu brechen und um dem Ganzen noch eine neue Dimension dazu zu geben. Aber eigentlich ist es ziemlich schwer, überhaupt da rauszufallen. Denn wenn man unterbewusst einfach irgendwie ein Drehbuch schreiben würde für einen Film, dann würde man ganz automatisch in dasselbe Schema fallen, einfach weil das die eigene Sehgewohnheit eben auch ist. Bei Spielen ist es halt anders. Da kannst du halt schon bevor du halt anfängst, ein Spiel zu stricken, kannst du da halt aus x verschiedenen Formaten wählen. Ja, und zwar den unterschiedlichen Genres. Mache ich das als Action-Adventure oder mache ich das als Adventure? Mache ich das als als Jump'n'Run oder wie auch immer? Also es gibt halt sehr unterschiedliche Formate, die halt alle ihre eigenen Regeln haben und alle eben nur zu einem Teil erzählerisch sind, aber auch sehr viel Gameplay haben, das eigentlich auch vollkommen ohne die Geschichte auskommen würde. Also bei Super Mario zum Beispiel gibt es nur, also bei solchen Plattform-Jump'n'Run-Spielen gibt es eine Geschichte, die ist aber so im Hintergrund oder so ich sag mal irrelevant für den Spielspaß. Also die ist halt nett, dass sie da ist und die ganze Welt erzählt halt auch irgendwas ohne das würde es auch weniger Spaß machen. Aber es reicht eigentlich zu wissen, Bowser hat die Prinzessin entführt und die sitzt halt irgendwie am Ende des Turms und am Ende des Levels in einem Turm und Mario läuft halt durch das Level und muss zu diesem Turm kommen und irgendwo ist dann Bowsers Festung und dann wird Bowser halt auf den Kopf gesprungen und dann ist die Prinzessin gerettet. So, das reicht einem als Geschichte dafür und es hat halt keinen Tiefgang, keine großen Wendepunkte und so weiter und das ist das Format dafür.
Ist klar, und, ja. Ich meine, es ist ja auch wirklich so, dass nicht jedes Spiel tatsächlich einfach irgendwie eine Art von Geschichte haben muss. Also jetzt zum Beispiel Tetris braucht keine Geschichte oder Peggle oder so. Was mich eher dann stört, ist, dass viele Spiele scheinbar eine Geschichte erzählen. Aber sie erzählen dann immer wieder gleiche, ein Soldat schießt auf den anderen Geschichte. Und dann lese ich wieder irgendwelche Spielezeitschriften und heißt es irgendwo ganz hinten nach ewigem Lob auf Gameplay, Grafik und Leveldesign, irgendwo hinten so, ja, die Texte sind eigentlich, kann man eigentlich alle wegklicken, ist echt zum Kotzen und das ist immer wieder derselbe gleiche Scheiß, aber ein super geiles Spiel. Das ist eher das, was ich meine. Natürlich meine ich jetzt nicht, dass Frogger irgendwie zu wenig Backstory hat oder keine Ahnung, die Super Mario ist ein super Beispiel für, okay, hab's verstanden, Prinzessin ist weg, alles klar. Nur, was ich interessant finde, warum jetzt zum Beispiel, es gibt ja kaum ein erzählenderes Genre als Adventures. Also Adventures sind halt die, die sagen, ich nehme eigentlich eine Geschichte und sie ist interaktiv, lebt damit sozusagen. Das genießt ja in Deutschland eher ein Nischendasein, was ein bisschen obskur ist, weil zum Beispiel im Ausland gilt es ja teilweise immer wieder als tot. Und in Deutschland gilt es als relativ lebendig, macht aber auch nur ein kleines Tortenstück aus von den vielen, vielen Games. Ich habe da mal Zahlen von 2008 gesehen bei einer Messe und da hieß es halt irgendwie, ich glaube, der Anteil von Action war irgendwie mit 40% oder so sehr dominant und ich glaube, die Adventures haben so irgendwo so um die 5% ausgemacht von allen Genres, die gekauft werden in Deutschland. Und Deutschland gilt als super Nation für Adventures. Jetzt, wenn ich mir aber angucke, dass 2008 zum Beispiel vom Entertainment-Budget, was jeder Einzelne hat in ganz Deutschland, der Nummer 1-Hit sozusagen das Buch ist mit 40%. Also 40% aller Ausgaben aus unserem Geldbeutel gehen an ein Buch, deutschlandweit so, über alle Altersstufen natürlich hinweg. Da merkst du, das ist gar keine Grafik, das ist Maximum Fiktion oder Geschichte oder was auch immer. Da müsste doch eigentlich mehr rauszuholen sein aus diesem erzählenden Genre Adventure.
Ja, ich sehe das genauso. Also da ist natürlich sehr, sehr viel Potenzial und bei weitem nicht jeder spielt, also es spielen erstmal tatsächlich nicht so viele Leute Computerspiele, aber es liest auch nicht jeder. Aber von den Leuten, die Computerspiele spielen, sind halt eben noch sehr viele, ein hoher Prozentteil eben jüngeren Alters und die machen das eben auch, um halt irgendwie gerade eben was Interaktives zu machen, also halt irgendwie und das bedeutet für sie dann immer gleich Action. Ich denke mal aber, dass da genauso viel Potenzial einfach für Leute ist, die interaktiv eine Geschichte erleben wollen und dass das Medium Computerspiel als erzählerisches Medium funktioniert. Und es funktioniert super, es wissen aber nur sehr wenig Leute. Und die Leute, die es wissen, ich sag mal, vor 10, 20 Jahren, da war das Adventure ja, war es ja quasi so, dass das Flaggschiffsspiel irgendwie der gesamten Branche, ne? Da waren die Adventures von LucasArts, erzielten halt Höchstwertungen und waren so mit am sehnsüchtig erwartetsten Spiele halt und
Ich habe sogar gerade gelesen, dass sogar irgendwie, ich glaube 1983 war in der Top 5 bei Computerspielen 3 von 5 waren so ein Infocom-Text-Adventure.
Ja, genau. Und das heißt, wir wissen ja schon, dass es funktioniert, aber aus irgendwelchen obskuren Begebenheiten hatte das Adventure so einen zwischenzeitlichen Todesstatus erlangt. Also wir können nur mutmaßen, was halt wirklich der Grund war. Es war zum einen diese 3D-Revolution, plötzlich war es halt möglich, irgendwie virtuelle Welten zu gestalten und das
wurde sich halt... Furcht, diese 3D-Revolution, ich hasse das. Weißt du noch, das sage ich immer wieder gerne, aber weißt du noch, als für eine kurze Zeit jedes Genre gleich aussah, da gab es irgendwie King's Quest, wo ein Mann von hinten in der Tomb Raider-Perspektive gezeigt wurde. Natürlich Tomb Raider. Und dann irgendwie so ein richtiges Rollenspiel. Ich glaube, Vampire 1 oder so war das. Die sahen exakt gleich aus. Es war, glaube ich, sogar derselbe Charakter. Nur um mich zu ärgern. Also so, du konntest kein Genre mehr unterscheiden, weil alle gemeint haben, okay, 3D ist die Zukunft, 2D ist total uncool.
Ja, also wäre ich vorsichtig mit. Ich denke, dass es halt für viele Genres, auch für erzählerische Genres, durchaus so seinen Mehrwert und seinen Sinn hat. Aber ich denke, dass es halt gerade beim Adventure eben diese Third-Person-Perspektive mit starren Hintergründen halt nach wie vor sehr viel Sinn macht. Wenn man halt sich auch einfach die erfolgreichen Spiele aus dem Genre anguckt, die setzen halt alle eigentlich noch auf statische Hintergründe. Und alle Ausbrüche haben halt nicht funktioniert. Und ich denke, so zur Jahrtausendwende hin hatte halt Myst einen super Erfolg. Myst ist halt so ein Grenzfall, dadurch, dass es eben aus der Ego-Perspektive gespielt wird, es halt eigentlich gar keine wirklichen Dialoge gibt und auch gar keine Texte, keine Beobachtungen. Und in dem Sinne gibt es eben auch gar keinen wirklichen Protagonisten. Das heißt, es ist im Grunde gar nicht erzählerisch, weil wir gar nicht das Schicksal von einem Protagonisten wirklich miterleben, sondern wir, wir erleben schon eine Welt, die halt auch schon eine Geschichte hat, aber eben auf eine ganz andere Weise, die halt nur bedingt erzählerisch ist. Was keinen Konflikt in der Hauptperson gibt, außer dass er halt diese Welt erkunden muss, um halt rauszukommen. Es gibt zwar dann mit fortschreitender Spieldauer halt immer irgendwelche Fragmente von einer Hintergrundgeschichte, die man quasi aufdeckt und miterlebt und aufdecken muss, um weiterzukommen. Aber eigentlich, wie gesagt, es ist nur bedingt erzählerisch. Und dieses Spiel war aber unglaublich erfolgreich, was halt wahrscheinlich auch viele Hersteller auf die Idee gebracht hat. Also wirklich wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Dass es sich halt lohnt, auch mit Adventures eben auf diesen 3D-Bereich zu migrieren und halt virtuelle Welten halt mit Rätseln zu befüllen. Das hat halt nur bedingt funktioniert. Es gab unterschiedliche Versuche, eben das zu machen, und ich glaube, Grim Fandango von LucasArts, das war jetzt immer noch mit starren Hintergründen, aber mit 3D-Figuren, hatte aber halt so eine Direct-Control-Steuerung. Das wurde halt versucht, die neue Technik, das 3D eben auf das Genre aufzusetzen. Und es war nicht mal, also es hat auch optisch funktioniert. Also eigentlich war das Problem mehr oder weniger dort die Steuerung. Also es war vielleicht eine Innovation zu viel oder so. Auf jeden Fall ist es gefloppt, obwohl die Story wieder super war. Mhm. Also inhaltlich ein exzellentes Spiel, Rätsel waren gut, eigentlich soweit keine Fehler, aber ich denke mal, das Problem war wirklich so ein bisschen die abstreckende neue Technik, so was bei vielen anderen Genres halt ein Vorteil war, weil es einfach von einer anderen Klientel gespielt wurde, die halt die halt irgendwie ihre Grafikkarte ausreizen wollte, auslasten wollte und eben keine Geschichte erzählt bekommen wollte, auf die gewohnte Weise. Und deswegen, das ist so ein Erklärungsansatz, aber vielleicht nur einer von vielen. Und durch solche Erlebnisse, es braucht eben nicht so viele. Und wenn man halt irgendwie bedenkt, dass es halt immer gar nicht so viele Firmen gab, die sich in dem Genre großgetan haben, ja, dann kann man vielleicht verstehen, so okay, jetzt dann hat sich der eine Hersteller vom Adventure abgewendet, dann der zweite, und plötzlich ist niemand mehr da, der welche macht, und dann kann man schon das Adventure ruhig mal als tot erklären.
Hm. Sag mal, wenn wir jetzt angucken, was jetzt zum Beispiel diese Ausreißer, die neue Leute erschließen, jetzt so Mega-Hits wie Myst oder so, jetzt könnte man ein bisschen kontrovers formulieren und sagen, dass vielleicht die Sachen, was den Hardcore-Adventure-Fan sozusagen besonders gefallen mag, dass die uns vielleicht zurückhalten, weil so der Außenseiter sagt, was ist denn das Komisches? Jetzt zum Beispiel dieses teilweise recht aufgesetzt wirkende Minigame-Rätselchen mittendrin, wo vielleicht so ein Neuzugang zum Adventure-Genre sagt, was soll denn das jetzt? Oder so diese klassischen Item-Kombinations-Durchprobierereien, das geht so nicht, wo vielleicht so jemand, keine Ahnung, jemand über 50, der sich das zum ersten Mal anguckt, sagt, was soll denn das jetzt alles und so, hält uns das vielleicht ein bisschen zurück, lässt uns das vielleicht so ein bisschen die Nische bleiben, was die Hardcore-Adventure-Spieler wollen, oder muss man sowas vielleicht zurücklassen, um der interaktive Kinofilm oder das interaktive Buch zu werden?
Also vielleicht ein bisschen was von beidem. Ich denke, dass es eigentlich dem Genre halt in gewisser Weise gut tut, eine Sprache zu entwickeln. Dass halt der Spieler weiß, worauf er sich einzustellen hat und was die Regeln sind. Ähnlich wie der Spieler, der Leser eines Buches weiß, okay, wenn ich am Ende der Seite angekommen bin, dann muss ich umblättern und oben links geht's weiter und nicht unten rechts.
Ja, das Handling ist so, das ist so schnell erklärt, oder? Ich meine, so ein Buch hat vom Interface her, da musst du kein Tutorial machen. Das ist sofort da. Aber genau, deswegen, für einen Außenseiter, guck mal, jetzt, wenn man jetzt zu meiner Mutter geht oder so, die weiß dann nicht, was sie klicken soll und wie sie einen Raum verlässt und was diese Gegenstände da unten sollen und ich muss die Gegenstände kombinieren und was soll dieses Mini-Schieberätsel, das macht doch gar keinen Sinn hier an dieser Stelle und so. Weißt du, was ich meine?
Ja, umso mehr wäre es halt, ist es halt eigentlich von Vorteil, so eine Art einheitliche Rahmensprache, wenn es halt wirklich darum geht, eine Geschichte zu erzählen, zu finden. Auf der anderen Seite, hast du auch recht, blockiert das halt irgendwie die Möglichkeiten halt, Sachen auszuprobieren und halt mal ein bisschen was Neues zu finden und halt gerade eben diese Notwendigkeit dieser Rätsel, also dieser Rätselaufgaben in dem Adventure als spielerisches Element dieser interaktiven Erzählung führt halt dazu, es gibt halt nur begrenzt Möglichkeiten, Gegenstände miteinander zu kombinieren, dass es halt Sinn macht. Also sicherlich ist es halt über alles gesehen annähernd unbegrenzt, aber halt innerhalb einer Story, an einem Setting, was für Gegenstände kannst du da verstecken, die eigentlich sinnvollerweise dein Charakter mitnehmen kann und die er sinnvollerweise miteinander kombinieren kann. Da gibt es halt irgendwie so einen Bereich von Sachen, die halt Sinn machen innerhalb von einer bestimmten Story. Und das heißt, um was Innovatives zu machen, ist dann halt irgendwie der Schritt, irgendwie was ziemlich Absurdes sich auszudenken, um halt den Spieler zu überraschen, irgendwie naheliegend. Und dann werden da, was weiß ich, Funkgeräte an Katzen gebunden mit Klebeband und so weiter. Und,
das fand ich sogar gut.
Da kam ich sogar drauf.
Ja. Das
war gut. Wenn man halt viele Adventures spielt, dann ist das erschließt sich das einem. Aber wenn man halt das erste Mal ein Adventure spielt und das als interaktive Geschichte erleben möchte, dann fragt man sich schon so, was ist das für ein Charakter, den ich da spiele? Also was für ein Charakter sehe ich da, erlebe ich da, der halt irgendwie mit Klebeband halt irgendwie in der Katze, ne, dann guckt er halt eher auf die erzählerische Komponente. Und dann gibt es halt, das war jetzt dann nur noch ein harmloses Beispiel. Es gibt ja halt wirklich noch die hanebüchsten Sachen eben bei diesen Item-Kombinationsrätseln, die da gemacht werden, einfach um dem Spieler halt irgendwas, was nicht so offensichtlich ist, zu präsentieren, also um ihm halt eine Kopfnuss quasi da vor die, eine Kopfnuss, also so, ein, ja. so ne, eine harte Nuss vor die Nase zu setzen, ne, damit er halt ein bisschen was zum Knobeln hat.
Damit er nicht in 3 Stunden durchflutscht durch das Spiel.
Ja. Genau, damit er auch auf der anderen Seite, da wird auf der anderen Seite eben teilweise was relativ Absurdes gemacht, was halt der Erzählung nicht gut tut, weil man sich halt nicht vorstellen kann, dass eigentlich irgendwie der Charakter, den man da spielt, den man halt bis jetzt so, mit dem man sich bis jetzt identifiziert hat, dass der das wirklich tun würde.
Ja, oder wie zum Beispiel dieses notorische Keksrätsel von Still Life zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ganz legendär. Legendär. Was überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat, aber einen tierisch nervt.
Genau, und das, das heißt, für den Autoren ist diese Notwendigkeit halt, Spielelemente einzubauen, die halt gar nicht naheliegend sind, also die Hürden, Hindernisse für den Spieler einzubauen, ist halt für ihn auch erstmal eine Hürde, den Erzählfluss aufrechtzuerhalten, sage ich mal. Auf der anderen Seite, wir wollen halt von der Interaktivität profitieren, wenn wir eine Geschichte erzählen. Und wenn wir halt irgendwann plötzlich rausfinden, okay, diese Geschichte erzählt sich am besten, wenn ich die gesamte Interaktion weglasse, dann haben wir plötzlich doch wieder einen Film gemacht und dann ist dieser ganze Mehrwert eben von dem interaktiven Medium dahin.
Wäre das zum Beispiel auch was für dich sozusagen, eventuell irgendwann in der Zukunft mal ein Projekt zu machen, zu erdenken, was sozusagen auf das, was wir schon kennen in Richtung Adventure irgendwie sozusagen nicht viel gibt, sondern sich ganz neu heranmacht an das Thema interaktive Geschichte? Also quasi, ist es für dich und für Daedalic eigentlich interessant, eines Tages mal ein Projekt zu machen, wo man sagt, das ist jetzt kein klassisches Adventure, wir versuchen hier mal was ganz anderes, vielleicht ein anderes Genre sogar, was mit Erzählung arbeitet, irgendwie interaktiv ist, eine geile Geschichte erzählt, aber jetzt nicht so klassisch Point and Click oder so ist.
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ist mein Antrieb, hier in der Branche zu arbeiten und Spiele zu entwickeln, eigentlich, dass ich gerne Geschichten erzähle. Und ich denke, bin wirklich der Überzeugung, dass gerade eben die Interaktivität des Mediums Computerspiel dass die es möglich macht, halt einen großen Mehrwert für die Geschichte zu machen. Das ist wirklich Neuland. Das ist, und da sind noch lange nicht alle Wege ausgetreten.
Sehe ich auch so.
Und es ist gerade erst dabei, dass überhaupt irgendwie so eine Art gemeinsame Bildsprache sich entwickelt hier und da. Und ja, ich würde auf jeden Fall gerne den nächsten Schritt gehen wollen und halt was ganz Neues ausprobieren und die Interaktivität noch mehr halt irgendwie in die Geschichte wirklich einarbeiten, sodass es halt vollkommen überflüssig wird, irgendwelche reinen Spielelemente in die Geschichte einzustricken, nur damit es halt irgendwie spielerischer wird, die aber gar nichts mit der Geschichte zu tun haben. Auf sowas würde ich ganz gerne verzichten können in Zukunft.
Klingt
und
gut.
Da fehlt halt noch, da fehlt noch ein bisschen was. Also wir wissen noch gar nicht, wie wir halt irgendwie, wie wir alle Geschichten erzählen können, wie wir halt alle Facetten von dem, was halt das Kino, das Buch schon leisten können, im Computerspiel so erzählen, dass diese Elemente eben auch noch vom Gameplay profitieren. Und wenn sie nicht vom Gameplay profitieren, dann ist das Computerspiel an der Stelle eben nicht die Waffe der Wahl normalerweise. Und ich würde aber gerne glauben, dass das Computerspiel in der Lage ist, halt alle Geschichten zu erzählen. Und da deswegen stelle ich mir das so vor, dass wir halt in Zukunft ganz vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, halt diese Waffen zu entwickeln, diese Waffen der Wahl zu entwickeln, ja. Wenn es darum geht, halt andere Geschichten, die halt nicht unbedingt Abenteuer und Quest und Krimi oder Horror, Action, ne, beinhalten, sondern eben auch ganz andere Sachen mitzutragen und mitzuerzählen. Und ich denke mal, die ersten Schritte sind wir dabei schon gegangen, wobei wir dann halt meistens uns schon auf ein vorhandenes Gameplay gestützt haben. Also mit dem normalen, herkömmlichen und sehr klassischen und an einigen Stellen, also insbesondere bei Edna eben schon fast rückschrittlichen Gameplay, Adventure-Gameplay, haben wir halt schon angefangen, eben auch mal ein paar andere Geschichten zu erzählen, die halt die man so noch nicht gesehen hat. Also ich erzähle halt auch gerne ambivalente Geschichten, die halt irgendwo lustig sind und eben auch ein Drama beinhalten. Mhm. Ich denke, dass wir da ein paar Momente in unseren Spielen zumindest haben, wo wir es geschafft haben, halt auch teilweise neue Emotionen halt, für Spieler jetzt neue Emotionen halt irgendwie rauszukitzeln aus unserem Medium.
Ja, da gebe ich dir durchaus recht und ich bin der Meinung, dass wir nicht besonders viele kreative Köpfe haben in Deutschland, die sowas abziehen können und ich finde, ihr seid da ziemlich weit vorne mit dabei. Man sieht es so ein bisschen durchschimmern in den Reviews jetzt zum Beispiel auch von The Whispered World mit diesem, was man immer so wieder, so dieses bisschen traurig, ein bisschen fröhlich, wild durcheinander gemischt und so, ist alles, das sind alles schon so richtig coole Sachen, neue Sachen, die da passieren und ich glaube, also mein Geld ist auf jeden Fall auf euch, dass ihr das eines Tages sozusagen noch ein Stück weiter treiben könnt. Da bin ich schon gespannt.
Da steigt der Druck.
ja, jeden Tag rufe ich an. Und jetzt, um das Gespräch leider schon oder auch erst, keine Ahnung, zu Ende zu bringen, hätte ich noch eine letzte Frage für dich. Und zwar hören ja auch immer wieder gerne mal angehende junge Game Designer hier bei uns rein. Zum Beispiel Studenten von der Games Academy oder von der MDH. Welchen Tipp würdest du denn einem angehenden Game Designer oder auch einem angehenden Autor von Spielen mit auf den Weg geben, wenn derjenige jetzt versuchen möchte, mal ein eigenes Adventure zu machen, irgendwie, ich will ein eigenes Spiel entwickeln oder ich will in die Games-Branche. Hast du da ein paar Tipps für uns?
Okay, da habe ich sicherlich den einen oder anderen Tipp. Oder zumindest irgendwas, was ich Leuten gerne mitgeben würde, weil ich hoffe, dass sie halt das Fertige und in Zukunft Spiele machen, wie ich sie auch gerne spielen würde.
Sehr egoistisch.
Genau, sehr egoistisch gedacht. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr wenn ihr ein erzählerisches Spiel schreiben oder produzieren wollt, dann würde ich sagen, es muss halt wirklich alles aus der Geschichte kommen. Das heißt, überlegt euch erstmal ganz genau, was ihr überhaupt erzählen wollt, und dann überlegt ihr, wie ihr es umsetzt. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr es interaktiv umsetzen wollt, dann überlegt euch, an welcher Stelle eigentlich die Interaktion halt die Geschichte des Charakters am besten trägt. Also an welcher Stelle das Hindernis, das im Spiel überwunden werden muss, das innere Hindernis des Charakters oder den inneren Konflikt des Charakters halt am besten widerspiegelt oder am besten illustriert, weil dafür ist es dann im Endeffekt da. Wir machen ein erzählerisches Spiel, das heißt, wir wollen auch, dass gerade eben die Spielkomponente des Spiels und nicht eben nur die Cutscenen oder die Zwischensequenzen oder die Dialoge, sondern gerade eben das Spielerlebnis selbst, die Geschichte des Charakters und den Konflikt des Charakters und eben auch seine Hindernisse und seine Widerstände, die er dann irgendwann überwinden muss, um halt seinen Konflikt zu lösen, zu illustrieren. Und das wäre mein Tipp, darauf vermehrt zu achten, und dann wird es auch ein cooles Spiel und dann spiele ich es auch.
Okay, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr aufschlussreich, sehr interessant, und ich merke schon, mit dir könnte man bestimmt noch eine Stunde reden, aber das ist ja bei uns beiden jetzt gerade so schedule-mäßig nicht zu machen.
Ja, leider nicht. Ich merke auch schon, dass ich ein bisschen heiser werde, und ich wundere mich. Okay. Also normalerweise bin ich ein bisschen ausdauernder. Aber ich glaube, das ist ja dieser Kopfhörer. Ich muss ein bisschen, das Mikrofon ist so weit weg vom Kopf und ich höre gar nicht, wie laut ich rede.
Muss zu brüllen. Ja, nee, ich denke, das ist auch so ganz interessant, weil ich denke mal, man sollte niemals länger reden, als vielleicht der eine oder andere uns hören möchte. Und jetzt hier, keine Ahnung, dreiviertel Stunde oder so ist, denke ich mal, die meisten sind schon eingenickt von unseren älteren Zuhörern.
Genau, kannst du auch noch die ganzen Äs und Ös rausschneiden. Dann
sind wir auf einer halben Stunde.
Die ganzen genau, dann sind wir irgendwie auf einer Viertelstunde angelangt oder so.
Ja, ich mache immer nur die ersten zwei Wörter von jedem Satz, weil man weiß ja eh, was du sagen willst. Da haben wir das auch so richtig auf Klingeltonlänge dann.
Kannst du auch ein bisschen einfach mit Time-Stretch ein bisschen zusammen drücken.
Ja, das ist lustig. Schneller.
Genau, dann kriegst du so eine lustige Schlumpfstimme.
Ja, super. Die Schlümpfe spielen ein Adventure. Sehr schön. Ja, mach's gut.
Jo, dank dir auch.
Und weiter so, gell?
Jo, danke, danke, danke. Ich mache immer nur die ersten zwei Wörter, die sind dann gleich in den Kommentaren. Ich mache immer die Klingeltonlänge.